온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 543. Heute haben wir zwei längere Beiträge für euch. Veronica Rossa nimmt euch mit nach Chile. Dort hat sie sich in einer Zona de Sacrificio, einer sogenannten Opferzone, darüber umgehört, welche gesundheitlichen Auswirkungen Umweltverschmutzung und Pandemie auf die Bevölkerung haben. Tobi hat euch ein paar Aufnahmen vom NPLA-Radio-Workshop mit IKEA-Freiwilligen aus Lateinamerika in Berlin mitgebracht. Diese präsentiert er euch in einer neuen Folge von Ausgetauscht, die ganz dem Thema Lebensmittel retten in Deutschland und Lateinamerika gewidmet ist. Auf dem Workshop wurde zusammen gekocht, gegessen und über das Wegwerfen von Lebensmitteln diskutiert. Zu Gast war auch Alisa De Vigo von den Berliner Lebensmittelpunkten und The Real Junk Food Project Berlin, die vom täglichen Retten von Lebensmitteln berichtet hat. Doch zu Beginn der Sendung berichtet Tobi noch über die neuesten Entwicklungen im Fall des 2017 verschwundenen und später tot aufgefundenen Umweltaktivisten Santiago Maldonado. Santiago Maldonados Bruder Sergio kam im Juli nach Berlin. Onda sprach mit ihm über den aktuellen Stand des Falles, die Zentralisierung der juristischen Macht und das Fortbestehen einer allmächtigen, antidemokratischen und zerstörerischen Rechten in Argentinien.
Onda Info? Nachrichten.
Argentinien. Am 1. August 2017, in der Amtszeit des rechtskonservativen Ex-Präsidenten des Landes Mauricio Macri, drangen Polizeikräfte in das Territorium des Pulo of Cushamen, einer Mapuche-Gemeinschaft in Patagonien, ein. Die Polizisten kamen mit Schusswaffen und setzten Gebäude in Brand. Dabei verschwand der Umweltaktivist Santiago Maldonado. Augenzeugen beobachteten, wie er von Polizisten verprügelt und in ein Auto gezerrt wurde. Die argentinische Bevölkerung forderte nach dieser Tat in riesigen Demonstrationen unter dem Motto »Wo ist Santiago?« das lebendige Auffinden und eine juristische Verfolgung des Falls, der stark an die Desaparecidos der Militärdiktatur erinnerte. Erst nach traumatischen 78 Tagen konnte die Leiche Santiagos in einem nahegelegenen Fluss geborgen werden, an einer Stelle, an der man zuvor bereits mehrmals gesucht hatte. Die Leiche des 28-Jährigen wies außerdem Anzeichen einer Konservierung durch Einfrieren auf.
Santiago Maldonado! Santiago Maldonado! Ahora! Ahora!
Das gewaltsame Verschwinden Santiagos ist am 1. August diesen Jahres genau 5 Jahre her. Seit März 2020 liegt das Verfahren beim Obersten Gerichtshof Argentiniens. Doch bisher geschah nichts. Es wurde noch nicht einmal eine Rekonstruktion der Ereignisse vom 1. August 2017 gemacht. Wir hören Sergio Maldonado, den Bruder des Getöteten, in unserem Interview.
Dass dieser Fall bisher so ungestraft geblieben ist, hat folgenden Hintergrund. Bei jeder Nachricht oder neuen Erkenntnissen zu diesem Fall beginnen die Beschuldigten, die zu dieser Zeit in der Regierung von Mauricio Macri waren, erneut in den sozialen Medien zu verbreiten, dass sich Santiago selbst ertränkt hätte oder die Justiz schon ihre Arbeit gemacht hat, was absolut nicht stimmt.
Nach der Tat gab es seitens der damaligen Regierung nur Ausflüchte und Gegenanschuldigungen. Die ehemalige Sicherheitsministerin Patricia Bullrich, deren Familie seit Generationen viel Land in Patagonien besitzt, stärkte den Sicherheitskräften den Rücken. Sie rechtfertigte die polizeiliche Räumungsaktion damit, dass die Mapuche-Gemeinschaften Terroristen seien. Während es zahlreiche Hinweise dafür gibt, dass ihre Regierung Gelder des Internationalen Währungsfonds veruntreute und Richter bestochen wurden.
Es gibt so viele offene Fragen. Und trotzdem ist Mauricio Macri bereits dabei, erneut für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr zu kandidieren, ebenso wie Patricia Bullrich. Beide leben also in völliger Straffreiheit. Sie werden von allen großen Medien des Landes unterstützt, die die Macht dazu haben, der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, es hätte gar kein Verbrechen gegeben.
Sergio Maldonados Klage gegen die Abhörung seines Handys zur Zeit des Verschwindenlassen seines Bruders wurde gerade fallen gelassen. Seit März 2020 gibt es auch im Prozess zu Santiagos Tod keinen winzigen Fortschritt. Sergio aber wird weiter kämpfen für Gerechtigkeit und Aufklärung, gegen die ökonomische und mediale Macht der Rechten Argentiniens, die zentralisierte Rechtsprechung des Landes und gegen das Vergessen.
Es ging Santiago nicht nur um die Rückforderung der Mapuche-Ländereien, sondern um den gesamten Kontext der Menschenrechtsverletzungen, in dem diese stehen und weshalb auch Santiago zum Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens geworden ist. Deshalb hat sein Fall eine solche Relevanz, denn es gibt noch immer viele Santiagos in dieser Welt, die nicht anonym bleiben dürfen. Daher ist es so wichtig, dass die Forderungen nach Gerechtigkeit und Aufklärung seines Falls nicht aufhören.
Unser komplettes Interview mit Sergio Maldonado findet ihr auf npla.de, schriftlich auf Spanisch und Deutsch.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Rauchende Schlote, riesige Fabriken, dunkle Abgaswolken. Kohlestücken werden immer wieder mit den Wellen an den Strand gespült. Die Region Quintero-Puchuncaví, etwa 2 Autostunden von der chilenischen Hauptstadt Santiago entfernt, ist eine sogenannte Opferzone, Zona de Sacrificio. Veronica Rossa hat sich über die doppelte gesundheitliche Belastung durch Umweltverschmutzung und Pandemie in der Region umgehört. Es berichten Vertreterinnen der Mujeres de Zonas de Sacrificio in Resistencia und Enrique Aliste, Professor für Geografie an der Universidad de Chile.
Rund um den Industriehafen Ventanas haben sich verschiedene Unternehmen der Schwerindustrie angesiedelt.
Die Zona de Sacrificio wurde in jüngster Zeit als ein Gebiet definiert, das für wirtschaftliches Wachstum geschaffen wurde, auf Kosten von Umweltschäden, die dabei entstehen.
Sagt Enrique Aliste, Professor für Geografie an der Universidad de Chile. In 5 Regionen Chiles finden sich solche Landstriche, wo die Natur der Industrie überlassen wird. Schäden, die entstehen, werden für das wirtschaftliche Wachstum des Landes in Kauf genommen.
Der größte Schaden ist die Gesundheit der Menschen und auch die Gesundheit der Flora und Fauna. Die Schäden für das Ökosystem sind schrecklich. Sie sind sehr umfangreich und sehr groß.
Das sagt Maria Teresa Almarza. Mit den Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, einer aktivistischen Frauengruppe aus Puchuncaví, setzt sie sich gegen die Ausbeutung der Natur und die Umweltverschmutzung ein.
Es gibt Schadstofffaktoren, die seit vielen Jahren in der Tätigkeit der Unternehmen vorhanden sind. Es handelt sich um partikelförmige Stoffe unterschiedlicher Größe, Arsen und Schwermetalle aus dem gesamten Periodensystem. Alle Metalle der Welt sind hier vertreten.
2018 wurde die gesundheitliche Belastung der BewohnerInnen rund um Quintero besonders deutlich. Nach dem Austreten giftiger Gase mussten hunderte Menschen im Krankenhaus behandelt werden, zeigten Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen. Die Betroffenen fühlen sich oft machtlos. Maria Teresa will sich jedoch nicht ergeben. Mit Veranstaltungen, Informationen und politischer Arbeit wollen die Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia in der Region etwas verändern. Dabei stoßen sie jedoch an viele Grenzen.
Hier hat sich eine Art Subsystem innerhalb des Landes gebildet, in dem das Recht auf Leben, das Recht auf Gesundheit und das Recht, in einer umweltfreundlichen Umgebung zu leben, nicht respektiert werden. Man kann sagen, dass es sich um ein Gebiet handelt, das einiger fundamentaler Rechte beraubt ist.
Professor Aliste, der sich in seiner Forschung seit vielen Jahren mit den Industrieregionen und deren Auswirkungen beschäftigt, stimmt der Umweltaktivistin darin zu, dass die Unternehmen eine große Macht besitzen.
Es ist nicht so, dass diese Zonen im Besonderen nicht die gleichen Rechte besitzen. Wir sehen, dass sich das von Norden bis Süden im ganzen Land wiederholt. Überall dort, wo die Natur in irgendeiner Weise geschädigt wird. Wir haben es im Norden gesehen. Dort gab es einige sehr große Müllberge, in denen sich bleihaltiges Material ansammelte. Also hatten viele Menschen konkrete gesundheitliche Probleme. Ja, eine Häufung von Krebsfällen im Zusammenhang mit dieser Mülldeponie, in der viel schwermetallhaltiges Material gelagert wurde. Sie hatten gesundheitliche Folgen und hatten ebenso wenige Rechte.
Die industrielle Konzentration hat enorme Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Viele BewohnerInnen haben sich mit der Situation jedoch abgefunden, erzählt Maria Teresa.
Es gibt viele Personen, die die Kontamination leugnen. Das heißt, es hat eine solche Dominanz über die Menschen erreicht, dass sie die Realität leugnen. Mir wurde bewusst, dass es hier ein gesellschaftliches Tabu gibt. Über so viele Jahre wurde so eine Dominanz ausgeübt, dass es zu einem Tabu wurde, über das Thema zu sprechen.
Es existiert ein Gefühl der Machtlosigkeit, das viele Menschen davon abhält, sich gegen die Vergehen der Unternehmen zu engagieren. Für viele sind die industriellen Anlagen zudem der Arbeitsplatz und somit ihre Existenzgrundlage. Enrique erklärt.
Es entsteht eine sehr komplexe Dynamik, denn einerseits kommt ein großer Teil der Menschen aufgrund der Wirtschaftstätigkeit in dieses Gebiet, um dort zu leben. Aber im Laufe der Zeit hat diese Wirtschaftstätigkeit zu einer enormen Verschlechterung der Umweltqualität geführt, sodass eine Art Kreislauf entsteht, aus dem man nur schwer wieder herauskommt.
Konsequenzen für Umweltvergehen müssen die Unternehmen nicht unbedingt fürchten. Regeln zur Reinhaltung von Luft und Wasser werden teils nicht beachtet. Doch die Klagen der BewohnerInnen werden nicht gehört.
Tendenziell wird zugunsten des Unternehmens entschieden. Aber die Unternehmen haben sowieso günstige Bedingungen, unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private Unternehmen handelt. Es muss auch gesagt werden, dass öffentliche Unternehmen viele Privilegien haben, zum Beispiel in Bezug auf Emissionsstandards. Es gibt etwa spezifische Vorschriften, die es dem nationalen Kupferunternehmen Codelco erlauben, etwas höhere Emissionsstandards zu haben als andere.
Die wenigen Normen, die existieren, sind durchlässig,
ergänzt Maria Teresa. Die gesundheitliche Belastung der BewohnerInnen der Region Quintero-Puchuncaví ist seit Jahren hoch. Zu Beginn der Corona-Pandemie war die Sorge vor einer erneuten Katastrophe somit groß.
Nosotros podríamos haber esperado otra crisis terrible.
Wir hätten eine weitere schreckliche Krise erwarten können, denn stellen Sie sich vor, wir atmen hier bereits jeden Tag schmutzige Luft mit Feinstaub, in dem schwere Mineralien verteilt sind. Deswegen sind unsere Atemwege durch die Verschmutzung anfälliger als die der restlichen Bevölkerung.
Wie durch ein Wunder wurde die Region vor einer schlimmeren Katastrophe bewahrt. Die Auswirkungen der Pandemie waren trotz der doppelten Belastung nicht höher als im Rest des Landes.
Aber es hätte sein können und es hätte eine Katastrophe werden können.
Maria Teresa will sich dieser Situation nicht länger aussetzen und hofft darauf, dass die neue Verfassung, die gerade in Chile ausgearbeitet wird, ihre Situation verbessert. Auch der Geografieprofessor Enrique Aliste hofft auf eine Veränderung und möchte sich dafür auch mit seiner Universität und seiner Forschung einsetzen. Auch wenn die Zonas de Sacrificio eine große politische Herausforderung sind, ist ihm klar, dass sich in den Regionen etwas verändern muss.
Ich glaube, dass die Zonas de Sacrificio eine sehr große Herausforderung für die öffentliche Politik im Allgemeinen sind. Aber sie können nicht in dem Zustand bleiben, wie sie gerade sind.
Onda Hinhörer.
Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten?
Globale Ungleichheit.
Kollabierte Gesundheitssysteme.
Ungleichheit beim Zugang von Impfstoffen und
das unethische Verhalten der Pharmaindustrie. All das hat sich in der Pandemie verschärft.
Die Konsequenz aus dem bisherigen Versagen des Kapitalismus und dem verhinderbaren Tod so vieler Menschen ist gesellschaftlich eindeutig. Wir brauchen eine kommunale, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.
Denn in ganz Lateinamerika, wie auch in den USA und Afrika, gibt es die private Gesundheitsversorgung für Privilegierte. Während der Großteil der Bevölkerung auf das auch vor der Pandemie schon marode öffentliche Gesundheitssystem angewiesen ist.
So brachte die Pandemie in vielen Ländern Lateinamerikas neben einem Zusammenbruch der gesundheitlichen Versorgung auch Hunger und Armut zurück.
Die Müttersterblichkeit ist wegen der unzureichenden Gesundheitsversorgung viel höher als vor der Pandemie.
Die Gesundheitsversorgung von allem, was nicht Covid war, hat gewaltige Risse bekommen. Es gab monatelang keine Sprechstunden, nicht mal bei den Kinderärzten. Und der größte Teil der Operationen wurde verschoben.
Auch in Deutschland mussten viele Operationen verschoben werden. Grund war vor allem der Mangel an Personal in den Krankenhäusern. Deswegen sucht halb Europa händeringend nach Pflegekräften. Hier ist Migration plötzlich willkommen und Visabestimmungen und Einreise nach Deutschland sind schnell und unbürokratisch möglich.
Mit denen Pflegekräfte aus Mexiko in einem Schnellverfahren nach Deutschland kommen können. Denn eins ist klar, wir haben einen Riesenbedarf in Deutschland nach Pflegekräften, 50.000 bis 80.000 offene Stellen.
Das Abwerben von Fachkräften, genannt Brain Drain, verschärft die Situation des Gesundheitssystems in den Ländern des Südens.
Dabei sind Arbeitsbedingungen und Bezahlung auch in Europas Gesundheitswesen oft schlecht. In Berlin streikt deswegen das Krankenhauspersonal.
Ich bin Lisa, ich bin Rettungsstellenschwester im Klinikum am Urban. Ich bin seit Anfang des Jahres in der Berliner Krankenhausbewegung. Es war schon vor der Pandemie unerträglich, aber die Pandemie hat nochmal wie so eine Linse draufgebrannt, dass es so einfach nicht weitergeht.
Für bessere Gesundheit hier in Europa demonstrieren auch Patienten.
Ich bin hier, weil ich will, dass ich gut behandelt werde, wenn ich mal krank bin.
Das darf aber nicht auf Kosten des Südens erreicht werden. Doch genau das passiert, kritisiert die WHO gerade beim Impfen.
Africa is encountering headwinds.
Dass einige Länder jetzt zu Boosterimpfungen aufrufen, bedroht Afrikas Zukunft. Solange reiche Länder Impfstoffe horten, verhöhnen sie das Prinzip der Impfgleichheit.
Gesundheit ist übrigens ein Menschenrecht, nicht das Privileg von Reicheren oder Weißeren.
Healthcare should be a right, not a privilege in America.
Eben nicht nur in Amerika oder Europa, weltweit.
Onda Hinhörer.
Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas.
Welcome to Paradise.
Tu es mi amigo.
Freiwillige aus Lateinamerika in Deutschland.
Voluntarios y voluntarias de Alemania en Latinoamérica.
Wunderschönen Tag wünsche ich.
Intercambio.
Ausgetauscht.
Der Podcast vom MPLA und dem IKEA.
Hallihallo, hier ist Tobi vom MPLA. Ich habe ein paar Aufnahmen von unserem Radio-Workshop mit den Freiwilligen aus Lateinamerika mitgebracht. An dem Wochenende im Mai haben wir uns mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt. Also von allen Seiten sozusagen. Denn wir haben gemeinsam gekocht, gegessen und uns darüber ausgetauscht, was wir essen, was wir nicht essen und was wir nicht mehr essen.
Es hat mir sehr schwierig gemacht, das Thema adaptarme como a los horarios de comida.
Y los niños comían como el pimentón solo y es algo como que bota.
Porque comen eso y se lo comían pues muy felices y todo y yo como.
Den Freiwilligen, die aus Ländern wie Kolumbien, Ecuador, Bolivien oder Mexiko kommen, sind die deutschen Essgewohnheiten nämlich erstmal ziemlich fremd und die finden sie ziemlich seltsam. Ob das nun das kalte Abendbrot ist oder die frühe Uhrzeit abends zu essen, die übertriebene Sorge ums Zunehmen oder die seltsamen Snacks, die wir manchmal zu uns nehmen, wie rohe Paprika. Und wenn die Freiwilligen hier in Deutschland durch den Supermarkt gehen, dann denken sie auch manchmal an ihre Herkunftsländer zurück, wenn sie bestimmte Produkte im Kühlregal anschauen.
Es kann krank machen, nur Soja zu essen. Und es kann auch eine schwierige politische und ethische Entscheidung sein, riesige Mengen Soja zu essen, die in Monokulturen in Argentinien gepflanzt werden, mit schweren Folgen für die Umwelt. Vegetarisch zu leben heißt also nicht automatisch, umweltfreundlich zu leben.
Während ein paar Leute angefangen haben, Patacones zu machen, also Kochbananen zu frittieren, sind manche der Freiwilligen losgezogen, um auf der Straße Leute nach ihren Essgewohnheiten zu fragen.
Was isst du denn so gerne?
Also ich mag die türkische Küche sehr, weil ich auch ursprünglich aus der Türkei komme. Und dort mag ich gefüllte Teigtaschen mit Hackfleisch.
Gibt es irgendeine deutsche Speise, die ihr gerne isst oder auch mal zubereitet?
Ich die Köfte, Börek.
Ich die Köfte, Börek. Alles ist typische Sache.
Deutsche Küche mag ich auch. Zum Beispiel Fisch mit Kartoffeln und Salat.
Und die letzte Frage, bleibt bei dir viel übrig? Also zum Beispiel mein Kühlschrank, manchmal bleiben Sachen übrig, die ich wegschmeiße.
Dass halt so irgendwas nicht gegessen wird?
Ja.
Nee, eigentlich nicht. Also wir sind da schon relativ gut, ja. Übrig bleibt immer etwas, aber das dann für den nächsten Tag oder wir wohnen ja mit vielen anderen Menschen in einem Gebäude und dort wird es dann auch sehr gerne verteilt, weil wir uns untereinander halt sehr gut kennen mit den Nachbarn.
Andere Teilnehmende haben sich mit einem Aufnahmegerät in unser Büro gesetzt und sich über das Thema Essen bei ihrer Arbeit in Deutschland in den Freiwilligenprojekten unterhalten.
Ich arbeite in einem Kindergarten, wo ich im ersten Monat auch in der Küche mitgeholfen habe. Ich habe dort bemerkt, dass es hier sehr, sehr, sehr strikte Regeln gibt. Leider wird deshalb oft sehr viel Essen verschwendet. Für mich ist das keine gute Art des Umgangs mit Lebensmitteln. Denn von diesem Essen könnte sich noch jemand anderes ernähren.
Das ist schon irgendwie komisch, oder? Weil die Deutschen ja sonst immer sagen, wir müssen das recyceln und wir dürfen diese Sachen nicht verschwenden. Aber bei den Lebensmitteln sind sie dann total radikal.
Ja, das stimmt. Aber dabei geht es auch darum, Hygiene sicherzustellen. Wenn du das Essen zum Beispiel aufhebst und es dann jemandem gibst und die Person bekommt zum Beispiel Bauchschmerzen oder so, dann kannst du dafür angezeigt werden. Daher kommt diese Sorge der Leute.
Y entonces es ese pánico.
Oigan, vayamos comiendo, porque.
Als wir uns dann die leckeren Arepas, Chipachipa, Salat und Reis schmecken lassen haben, haben wir Besuch von Alessia del Vigo bekommen. Sie hat uns sogar etwas mitgebracht. Schafskäse, Zucchini, Zuckerperlen und ein paar riesige Brote. Alles Essen, das schon mal weggeschmissen wurde. Die Arbeit von Alessia besteht darin, Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, von Supermärkten abzuholen. Sie berichtet von den großen Organisationen und Unternehmen, die in Berlin Lebensmittel retten, wie Foodsharing oder der Berliner Tafel. Die Organisationen, für die sie arbeitet, heißen The Real Junk Food Project und Lebensmittelpunkte Berlin und sind etwas kleiner aufgestellt.
Wir sind ungefähr 100 Personen in verschiedenen Gruppen. Wir haben Abmachungen mit Biomärkten und retten dort zu regelmäßigen Terminen in der Woche Lebensmittel. Wir versuchen, das Essen besonders an Organisationen weiterzugeben, die mit bedürftigen Menschen arbeiten, aber nicht nur.
Denn das Wichtigste ist immer, dass nichts von dem geretteten Essen weggeschmissen wird, erklärt Alessia. Denn
in Deutschland wird heute ein Drittel aller produzierten Lebensmittel, die in den Supermärkten angeboten werden, weggeschmissen, auch wenn sie noch gut sind.
Alessia hat uns auch erklärt, warum diese Menge an weggeschmissenen Lebensmitteln heute so besonders absurd ist, wo in Deutschland Lebensmittelpreise durch den Krieg in der Ukraine extrem gestiegen sind und ja eigentlich Lebensmittelknappheit herrscht.
Und eine Konsequenz der extremen Preissteigerung in den letzten 2 Monaten ist, dass viel mehr Menschen als vorher nachfragen, wo gerettetes Essen abzuholen ist. Es gibt dadurch jetzt auch mehr Menschen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen.
Alessias Arbeit ist auch, aufzuschreiben und zu messen, wie viele Lebensmittel im Jahr gerettet werden können. Im vergangenen Jahr hat ihre kleine Organisation schon ca. 20.000 Kilo Lebensmittel retten können.
Ist es für die Leute kostenlos, die geretteten Lebensmittel zu bekommen?
Ja, es ist immer kostenlos, das ist eine Grundregel. Wir bezahlen auch nichts dafür, es ist nur deine Zeit, die du aufbringen musst. Denn es ist wirklich viel Arbeit. Vielleicht gibt es an einem Tag 20 oder 30 Kilo Essen zu retten und vielleicht sind wir gerade nur zu zweit. Wir versuchen deshalb, immer Organisationen zu erreichen, die nicht weit von dem jeweiligen Supermarkt entfernt sind.
Nach diesem spannenden Bericht von Alessia von ihrer Arbeit bei den Lebensmittelpunkten Berlin und The Real Junk Food Project haben die Freiwilligen noch etwas über den Umgang mit Lebensmitteln in Lateinamerika erzählt.
Etwas, worauf ich stolz bin, ist, dass in der Gegend, aus der ich komme, nur das Nötigste konsumiert wird. In den 9 verschiedenen Regionen Boliviens haben wir eine große Vielfalt von Früchten und Gemüse. Da ist das natürlich einfacher. Eine interessante Tatsache ist auch, dass McDonald's nie in Bolivien Fuß fassen konnte, weil dort die nationale Wirtschaft den großen multinationalen Unternehmen vorgezogen wird. Genau aus diesem Grund denke ich, ist das ein berechtigtes Vorgehen und sehe das sehr positiv.
Industria. Ese es un dato relevante que sí, sí me parece positivo.
Para mí, lo que yo me quedo pensando
ich habe auch gerade darüber nachgedacht, ob die Lösung des Problems vielleicht eher damit zu tun hat, wie wir produzieren, statt wie wir konsumieren. Ich meine, womit fängt das Problem eigentlich an und wie hängen die beiden Seiten miteinander zusammen?
In Brasilien haben wir dieses Bewusstsein für den Wert des Essens, weil die arme Bevölkerung es sich einfach nicht leisten kann, Essen zu verschwenden. Aber das Problem dort ist, dass diese Art des Umgangs mit Essen marginalisiert wird. Das heißt, es wird als etwas Ekliges angesehen, Essen aufzuheben, was nur die machen, die kein Geld haben. Stattdessen wird versucht, so zu sein wie eine reiche Person, die immerzu etwas Neues kauft. Schon immer haben die ärmeren Leute aus Resten tolle Gerichte hergestellt, die heute sehr berühmt sind. Die Menschen aus einfachen Verhältnissen haben so ihre Rezepte und damit ihre Kultur immer weiterentwickelt. Aber heute bekommt das keine Wertschätzung.
Das war echt eine spannende Abschlussdiskussion unseres Seminartags. Nachdem das vorbei war, haben wir dann noch alle möglichen Essensreste vom Kochen auf Tupperwaren und andere Behälter aufgeteilt. Wir haben nämlich auch mal wieder viel zu viel gekocht. Zum Glück haben alle Freiwillige ein bisschen was mitgenommen. An dieser Stelle will ich nochmal Danke sagen an alle, die mitgemacht haben. Richtig tolle Beiträge, muy buena onda. Vielen Dank, muchas gracias. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Tobi vom NPLA.
Intercambio.
Ausgetauscht.
Der Podcast vom MPLA und dem IKEA.
Pregunto cómo hay, pero porque comen tan poquito y siempre me dicen como no, que es mucha comida o engordar o algo de la salud, pero yo no entiendo de dónde engordan si solo se la pasan comiendo pan.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.